Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz, Episode Nummer 26, lieber Defner. Und es ist keine normale Folge,
eine Spezialausgabe,
weil ich nämlich diese Woche in den Ferien war.
Deswegen machen wir einen Fragenmarathon.
Fragenmarathon. Und jetzt muss keiner Angst haben, dass er so lange hören muss, wie ein Marathon reicht. Nein, aber wir haben uns überlegt, 42,195 Minuten. So lange soll er dauern, der Fragenmarathon.
Und wir werden. Das wäre ambitioniert für uns natürlich, weil wir in der Regel ja immer mehr in so richtig 50 Minuten gehen in der letzten Zeit. Aber heute ambitioniert 42 Minuten, streben wir an.
Und wir haben so viele Fragen von Ihnen, von euch bekommen.
Ja,
und
die vielen Dank dafür auf jeden Fall für die reiche Beteiligung auf all den Plattformen, die wir genannt haben. Social Media und Mails und Twitter und überall wurde uns geschrieben. Und wir haben einiges zusammengetragen. Mhm. Viel natürlich zum Themenkomplex ETF. Das machen wir in der zweiten Hälfte.
Und allgemeine Fragen. Und Dietmar sagt ja zu mir, nach diesen guten Tesla-Zahlen müssen wir trotzdem über Tesla reden. Aber wir müssen über Tesla reden, aber weil ein Leser oder ein Hörer uns geschrieben hat und er schrieb, ganz klar muss man über Tesla reden und einer muss Rede und Antwort stehen, weshalb er so falsch lag. So,
ja,
so
richtig.
So ist im Falle
vielleicht
Tesla.
Vielleicht können wir dann erstmal die Fakten nochmal im Falle Tesla auftischen.
Aber die Erklärung werde ich liefern.
Ja, du wirst die Erklärung liefern.
Und,
ich erzähle erstmal. Ich feiere erstmal. Ich meine, Tesla ist natürlich unser Running Gag, unsere wichtigste Geschichte mittlerweile in diesen Podcast-Folgen. Fast keine Folge ohne Tesla. Und
oder ohne Elon Musk, muss man sagen.
Aber beide gehören natürlich untrennbar zusammen, muss man sagen. Ja. Und deswegen ist es natürlich unser ganz, ganz großes Thema. Und es sieht so aus, als würde der Defner die Wette gewinnen. Bei $300 liegt ja die Markierung der Tesla-Aktie. Was ist passiert in der letzten Woche? Sehr, sehr viel. Tesla hat nämlich geliefert. Elon Musk hat geliefert. Herr Chapitz hat das ja immer bezweifelt. Aber Tesla ist tatsächlich profitabel geworden im dritten Quartal und hat richtig fett Gewinn geschrieben mit $312 Millionen, mehr als erwartet. Die Umsätze sind um 130% gestiegen auf $6.8 Milliarden und vor allem natürlich angekurbelt vom reißenden Absatz des Hoffnungsträgers Model 3. Davon produziert man derzeit 5.300 pro Woche und Tendenz ist aufwärts. Das war die eine Nachricht, die es diese Woche gab oder letzte Woche, wenn Sie es hören jetzt. Und die andere Nachricht ist, dass vorher ein Schäpitz umgefallen ist. Es hat sich ein Sünder bekehrt zu einem Tesla-Jünger sozusagen. Ein Shortseller, also die Bösen von Elon Musk immer wieder gebrandmarkten Leerverkäufer, die gegen die Tesla-Aktie wetten. Andrew Left von Citron Research ist einer der bekanntesten Leerverkäufer der Wall Street und er hat am Tag, bevor die Zahlen rauskamen, auch weil er wusste, dass die Zahlen vorgezogen wurden und gedacht hat, naja, wenn die früher kommen, sind sie wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wie manche denken, hat er gesagt, ja, wir kehren sozusagen um 180 Grad um, wir wechseln von Short nicht auf neutral, sondern auf Long und hat eine riesige Analyse geschrieben, warum Tesla plötzlich so toll ist. Und da sind viele der Argumente, die ich in diesem Podcast vorgetragen habe, drin.
Er hat den Defner gehört.
Ich glaube, er hat den Defner gehört. Aber vielleicht Überschrift war so ungefähr, Tesla zerstört die Konkurrenz. Tesla ist das einzige Unternehmen, das derzeit Elektroautos produzieren und verkaufen kann.
Da war so ein schöner Chart drin. Da sah man dann, wie ein Chart nach oben ging und alle anderen so ein bisschen am Boden dümpelten. Und der eine, der nach oben ging, war natürlich Tesla und der andere.
Und der hat dann natürlich auch Rechnungen aufgemacht, was könnte dann die Tesla-Aktie wert sein. Hat im Worst-Case-Szenario bei nur 500.000 verkauften Autos und 20% Bruttomarge $599 Kursziel pro Aktie.
Also doppelt so hoch, wie Defner definiert hat. Wunderbar, so, bist du fertig?
Ja, jetzt darfst du dich rechtfertigen.
Ich darf mich rechtfertigen.
Also zum einen, wie konntest du so falsch liegen, war die Frage. Ja.
Weshalb er so falsch lag. Also, erstens muss ich ja sagen, ich bin ja nicht der Einzige, der so falsch lag. Der gesamte Markt lag ja in einer gewissen Art und Weise falsch. Und viele wurden von den Tesla-Zahlen doch überrascht. Insbesondere auch, dass da auf einmal der Cashflow positiv war. Das gab es bisher nur einmal in der Geschichte, jetzt wieder. Und insofern muss man sagen, ich bin jetzt hier kein Ausreißer, der jetzt spinnerte Ideen hatte und so weiter. Aber, und ich muss sagen, dieser Optimismus, den du hier gerade verbreitet hast, den kann ich natürlich nicht so.
Oh, ich dachte, jetzt kommt endlich mal eine Rechtfertigung her. Nimm doch mal ein Beispiel an dem Kollegen von Citron Research. Irgendwann muss man ja auch mal einsehen, dass man falsch liegt. Und dann ist es nämlich problematisch, wenn man dann immer auf der falschen Seite festhält. Ja, dann sollte man.
Ich würde sagen, der Beweis ist noch nicht erbracht, dass es sich um eine nachhaltige Wende handelt. Und jetzt muss man zum einen sagen, er hat Ziele verkündet, die so ambitioniert sind, die lassen wenig Spielraum, um nochmal positive Überraschungen zu machen. Und bisher hat die Aktie immer nur auf positive Überraschungen positiv reagiert. Und heute, es ist so um 300, sie ist noch nicht so weit von deinem Ziel entfernt.
Weil der ganze Markt abschmiert
gerade. Sie ist aber noch nicht so weit von deinem Ziel entfernt, dass du die Wette sicher gewonnen hast. Und man weiß nicht, ob das sei. Dann hat er gesagt, wir wollen Margen für das Model 3 von 25% erzielen. Und auch da wäre ich mir nicht so sicher, weil es gibt ja verschiedene Modelle. 3, nämlich 1, was sehr teuer ist, das kostet 59.000 und das hat er jetzt verkauft. Und jetzt, wenn es aber um Masse geht, da wird nicht mehr das 59.000er Modell verkauft, sondern nur das 35.000
jetzt
Dollar.
Jetzt verkauft aber erstmal das teure Modell auch international. Den kann man jetzt in Deutschland auch bald bestellen, in Europa und so weiter.
Auch das, wenn die Masse erreicht, die du hier gerade angesprochen hast, dann wird es das billigere sein und dann hast du nie und nimmer diese Marge von 25%.
Die aber die Produktionskosten sind ja auch schon wieder gesunken, weil er jetzt natürlich mehr automatisiert und am Anfang noch mehr Handarbeit hatte.
Und dann will er ja noch seine neuen Produktlaunches haben. Da gibt es ja diesen SUV, der kommt so und so weiter und da brauchst du auch wieder Geld. Und insofern wirst du sowohl den positiven Cashflow nicht dauerhaft halten können, als auch diese Margen wirst du nicht halten können. Das ist jetzt ein einmal schönes Quartal, aber ich bin noch nicht überzeugt und denke immer noch, am Jahresende steht die Tesla unter 300.
So. Siehst du nochmal die Studie von Sidron Research durch, da erwähnt er zum Beispiel auch mittelfristig den Ausblick, dass man ja jetzt dabei ist in China, als erster Autokonzern international übrigens, als Ausländer, der allein ohne einen Partner überhaupt in China eine Autofabrik bauen darf. Ja, und damit natürlich den Markt dort ohne Steuern dann auch umgehen kann. Das war ja sogar noch ein Belastungsfaktor, die chinesischen Autosteuern. Aber nichtsdestotrotz hat Elon Musk geliefert und er wird weiter liefern. Ich kann dich da beruhigen, lieber Holger. Und schön, dass du aber noch auf der Bärenseite bleibst.
Sonst können wir
gar nicht, weiter über Tesla diskutieren.
Und ich habe auch mal geguckt, was so die durchschnittlichen Analystenschätzungen sind. Die sind leicht angehoben worden nach den Zahlen, leicht, und liegen jetzt auf 12-Monats-Basis auf $315, auf 12-Monats-Basis, nicht bis Jahresende.
Da kannst du dich also weiter damit trösten, dass du mit der Mehrheit falsch liegst.
Das werden wir sehen. Also die Wette ist auf jeden Fall noch nicht gewonnen für den Defner.
Weiter spannend und wir werden weiter genug zu reden haben über Tesla.
Dann kommen wir zu den allgemeinen
weitere Fragen.
Eine Frage, die wir bekommen haben, ist, ihr seid ja Bulle und Bär. Hat denn diese grundlegende Ausrichtung, dass der eine etwas realistischer in die Welt guckt und der andere immer so hyperoptimistisch ist, hat das Auswirkungen auf das Anlageverhalten von
negativ
uns?
Und positiv nennt man das. Immer diese Bezeichnung realistisch. Und man hat ja gesehen, jetzt wer realistisch bei Tesla die Dinge eingeschätzt hat. Das war der Bulle. Ja? Also immer diese Beschlagnahmung des Pessimismus für Realismus.
Der nimmt ja ein Beispiel und denkt, das wäre jetzt
sein
Weltbild prägend. Es gibt
ich habe eine optimistische
Beispiele.
Sicht, du hast eine pessimistische Sicht. Okay. Steht doch einfach dazu. Okay. Und sag nicht und immer, das ist realistisch. Ja?
Jetzt ist die Frage, beeinflusst das unser generelles Anlageverhalten? Vielleicht erzählst du erstmal, was du so machst und dann natürlich,
also
was ich so mache.
Ich habe aktuell natürlich, wenn man anfängt, mal in Immobilien zu investieren, auch ich habe eine, die ich gerne vielleicht irgendwann mal selbst nutzen möchte, hat man natürlich plötzlich einen sehr großen Batzen seines Geldes, seines Vermögens in Immobilien gebunkert, weil man natürlich Eigenkapital mitbringen muss und trotzdem auch, wenn man das über Banken finanziert, steckt da natürlich dann Eigenkapital mit drin. Und dann ist nicht mehr so viel anderes Geld frei zum weiteren Investieren. Ich habe auch nochmal eine andere Wohnung, die ich schon länger gekauft habe, auch eine kleinere. Und beides ist natürlich irgendwie finanziert und in beiden steckt sozusagen Eigenkapital. Und ich habe dann noch darüber hinaus Aktienfonds. Ja, leider keine ETFs, weil wie gesagt, die laufen auch schon länger und sind teilweise auch an die Hypothekenfinanzierung gebunden. Und deswegen sind es aktive Fonds, die mich eher enttäuschen. Einer ist ziemlich gut von Arcatis, Hendrik Leber, ein sehr bekannter Fondsmanager, den finde ich ziemlich gut, weil der so einen Warren Buffett-Ansatz verfolgt und der ist eigentlich in letzter Zeit auch ziemlich gut gelaufen, muss man sagen. Ansonsten habe ich dann immer noch so ein bisschen Spielgeld und das mache ich dann mit eher riskanteren Wetten, weil ich natürlich schon ja als Optimist grundsätzlich eher auch so ein bisschen kleine Zockernatur bin und habe dann ein paar Optionsscheine, wo man so ein bisschen Calls auf den DAX hat, ja, die natürlich komplett unter Wasser sind in diesem Jahr, muss ich sagen. Oder auch mal so andere spekulative Objekte, wo man ab und zu mal auf eine Einzelaktie, so wie Tesla, habe ich eine kleine Position von CFDs. Das ist was ganz Schlimmes. Ja.
Okay.
CFDs würde ich sagen, Finger weg. Wenn man nicht wirklich ein extrem risikobereiter und erfahrener Anleger ist, da kann man sich ganz, ganz schnell und ganz stark die Finger
verbrennen. Aber das sieht man, du hast sehr schön jetzt schon erklärt, wo die Unterschiede zwischen uns liegen. Also ich gehöre auch zu den Immobilieninvestoren. Ich wohne jetzt auch schon in dieser Wohnung mit drin. Insofern bin ich auch hoch verschuldet. Insofern ein gewisser Grundoptimismus wohnt dem schon inne, wenn man sich verschuldet, weil man ja das Gefühl hat, dass man es auch zurückzahlen kann und so weiter. Aber ich würde halt nie, was uns unterscheidet, ich habe auch ein paar Aktienfonds, ETFs. Auch für meinen Patensohn habe ich einen Indien-ETF und einen DAX-ETF. Das DAX-ETF ist gerade wirklich schweres Los, aber da muss der Junge schon mal lernen, was es heißt, wenn die Deutschland-AG nicht mehr so brummt. Aber was ich nie machen würde, was ich gelernt habe, Einzelaktien, das habe ich auch in den Jahr 2000, da war ich auch ein Optimist wie der Defner, da bin ich eines Besseren belehrt worden, dass man vielleicht etwas kritischer durch die Welt geht. Und seitdem sage ich, Einzelsachen habe ich keine Ahnung, Optionsscheine würde ich schon gar nicht machen. Wenn ich investiere, dann langfristig und in ETFs, also breit gestreute Sachen. Insofern, so groß unterscheiden wir uns nicht, außer jetzt, dass diese Einzelwetten, die wir haben.
Ja.
Aber sonst wissen wir eben auch, langfristig kann man an der Börse Geld verdienen. Und da bin ich als Bär genauso pragmatisch wie der Bulle.
Ja, und da passt eigentlich auch die nächste Frage dazu. Da können wir auch aus eigener, vielleicht bei mir leidvoller Erfahrung, muss ich ehrlicherweise zugestehen, beantworten. Lohnt es sich, einen Kredit aufzunehmen im derzeitigen wohl auslaufenden Niedrigzinsumfeld, um diese in Aktien zu investieren, da diese ja um ca. 10% pro Jahr steigen? Und klar, man kriegt momentan selbst Verbraucherkredite zu unter 5% oder niedriger. Und dann gibt es die sogenannten Effektenkredite, wo man Depot leihen kann. Wertpapier. Man kann in der Regel dann oft die Hälfte seines Depots von Einzelaktien oder je nach Aktie und Risikoklasse der Aktie und Broker kann man eben bis zu 50% der Aktie dann beleihen. Und das klingt natürlich dann toll. Man denkt, wow, kann ich einfach noch mehr kaufen und meine Rendite sozusagen gehebelt durch Fremdkapital steigern. Und ja, das habe ich natürlich auch gemacht in den guten Zeiten des neuen Marktes, wo die Flut ja ständig stieg und alles sozusagen nach oben trieb. Und deswegen sage ich ja immer, man kann gar nicht früh genug Verluste machen, weil man dann einfach lernt, damit umzugehen. Und wenn man Anfängerglück hat, wie damals am neuen Markt, dann wird man leichtsinnig und zu risikofreudig. Und das ist natürlich dann in der Long Run gefährlich. Also, weil was passiert beim Effektenkredit? Man beleiht eben sein Depot in der Regel dann ja auch immer weiter, wenn das Depot steigt und so weiter. Und dann hat man 50% beliehen. Das ist alles schön und gut, weil wenn es steigt, steigt es. Aber wenn der Markt fällt und vor allem, wenn er rapide fällt in Situationen wie momentan, DAX hat über 18% rund verloren seit dem Hoch im Januar. So, und wenn man da volle Kanne sozusagen mit Effektenkredit investiert ist, dann ruft die Bank an, da kommt der sogenannte Margin Call.
Genau, wenn der Margin Call ruft,
hallo, dein Kredit ist ja gar nicht mehr gedeckt. Du musst jetzt entweder nachschießen oder du musst Positionen verkaufen. So, und dann hast du nämlich diesen automatischen Stop-Loss-Kurs, vor dem ich letzte Woche abgeraten habe oder vorletzte Woche, und musst automatisch zu Niedrigkursen verkaufen und Verluste möglicherweise realisieren und glattstellen. Und das Ganze ist ein sehr, sehr negativer Effekt. Und deswegen sage ich, Finger weg von Wertpapierkrediten. Einfach nur aus Kapital, dass man wirklich 10, 15, 20 Jahre nicht anfassen muss, in Aktien investieren. Und dann kann man Stürme aussitzen, Crashs aussitzen, am besten dann vielleicht über Sparpläne, wie gesagt, immer investieren. Kann man dann sogar Dips noch nutzen, aber nicht auf Kredit und auch Finger weg, kann ich nur sagen, von Optionsscheinen und anderen
Produkten.
Auf Kredit ist ja...
Bei CFDs ist es ja ähnlich, aber da gibt es jetzt nicht mehr Kredite, die man automatisch eingeht. Früher war das ja auch noch so, da konnte man, wenn dann die CFD-Wette nicht aufging, hat man dann automatisch, ist man ins Minus gerutscht.
CFD ist wirklich ein sehr spezielles Thema. Ich glaube, das können wir dann mal irgendwann bei Folge 544 machen. Oh. Wir merken ja, dass viele Hörer sozusagen von Anfang an dabei sind und jetzt auch so langsam einsteigen über ETFs und so weiter. Ich glaube, da sind wir jetzt. Wir fangen mal wirklich langsam an und dann arbeiten wir uns.
Genau. Aber die Kredite lohnen nicht, aber für Immobilien lohnt es schon. Zumindest, wenn man eine gute Immobilie hat.
Eine gute Immobilie, ne?
Eine gute Immobilie.
Solange der Markt auch noch einigermaßen stabil ist.
Also wer Schrottimmobilien kauft oder wer irgendwie sich da verleiten lässt, auch da ist natürlich ein Kredit, kann dann verheerend werden, wenn die Immobilie auf einmal im Wert fällt und man noch nicht mal den Kredit zurückzahlen kann, sondern dann sogar noch nachschießen
und
muss.
Und am besten dann eigengenutzte Immobilien, wo man dann auch weiß, okay, das ist jetzt halt statt Miete, zahle ich lieber die Zinsen für den Kredit und alles, was ich an Tilgung zahle, ist ja quasi dann auch eine Sparrate. Genau. Kredite. Und
da kann man Kredite machen, aber nicht bei Aktien. So, kommen wir zur nächsten Frage. Da ging es um Euro, Italien. Wie gefährdet ist der Euro in Zeiten von Populisten? Und das ist natürlich eins meiner Lieblingsthemen.
Da sind wir ja natürlich unterschiedlicher Meinung. Ne? Da haben wir auch schon oft diskutiert. Ja, fang du mal an.
Ich würde da relativ einfach sagen, Populisten sind gerade in der Eurozone besonders Gift. Weil in der Eurozone, die ist eigentlich gegründet worden, weil alle die Regeln, die einzelnen unterschiedlichen Länder haben ja weiter ihre Haushaltsrechte und alles und die sollen ja eigentlich die Regeln einhalten. Und wir haben jetzt festgestellt in der Eurozone, dass es in den letzten Jahren die meisten Länder die Schuldenregeln insbesondere nicht eingehalten haben. Und wenn jetzt noch Populisten kommen und offen sagen, diese Regeln sind doch Mist, das machen wir nicht, dann zerstört das das Goodwill auch der anderen Staaten zu sagen, okay, lass uns zusammen weitergehen, lass uns zusammen die Eurozone ausbauen und so weiter, weil jeder sieht, Moment mal, die Italiener machen ja doch, was sie wollen. Und wenn ich jetzt noch Zugeständnisse mache, wenn ich jetzt noch sage, na klar, wir machen eine Bankenunion-Vertiefung und wir machen eine gemeinsame Einlagensicherung, liebe Italiener. Wenn ich dann sehe, wie dann ein Land aber sich nicht an die Regeln hält und immer wieder die Regeln bricht, dann ist das Vertrauen, dass man Zugeständnisse macht, einfach weg. Und deswegen wird das auch so langsam den Euro zerstören. Und meines Erachtens sind deswegen Populisten so besonders schwierig, weil das die Eurozone so auseinandertreibt und die wirtschaftlichen Fliehkräfte, die es ohnehin schon gibt, in der Eurozone, weil die Länder unterschiedlich hoch verschuldet sind, weil die Länder unterschiedlich stark wachsen, weil sie unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen haben. Das wird auch noch, diese Fliehkräfte werden auch noch politisch verstärkt. Und deswegen sage ich, Populisten sind ja für den Euro Gift und könnten dazu führen, dass der Euro vielleicht irgendwann doch auseinanderfliegt. Wir hatten ja dieses wunderbare Cover jetzt auf Focus Money, der Euro platzt. Und das hatten die ja schon mal vor 2 Jahren das gleiche Cover gemacht und auch mit dem gleichen Menschen vorne drauf.
Ja, Focus Money, die machen ja zurzeit nur noch Crash-Geschichten. Ja, das zeigt, ist ja auch, ich sage ja immer, das sind Kontraindikatoren, wenn hier die Wirtschaftstitel sich mit Crash-Geschichten super verkaufen. Jedes Mal kommt ein anderes Crash-Horror-Szenario.
Und jetzt war der Euro-Crash wieder vorne drauf.
Aber drin in der Zeitung empfehlen sie dann wieder irgendwelche Aktien zum Kauf. Also es ist auch immer noch nicht ganz stringent in der Argumentation. Aber wie gesagt, solange soll ich solche Crash-Geschichten gut verkaufen, ist das ein Kontraindikator und ist die Stimmung auf jeden Fall nicht in Euphorie. Übrigens, Kollege Patrick Devane, unser Börsenreporter, hat mir heute gesagt, dass die Händler in Frankfurt, also da wird sich quasi gegenseitig unterboten, was DAX-Kursziele fürs nächste Jahr anbelangt. Und so, die sind jetzt schon ungefähr bei 8.000 anbelangt. Also okay. Ja, Pessimismus ist extrem stark momentan.
Wir
sind gerade bei 11 und schon auf 2 Jahres tief. Und da sagt keiner dann 11 kaufen, wie immer, wenn es fällt. Wenn Aktien billig sind, will sie keiner haben.
Aber
nein,
Dimmel,
da sagen sie,
es
geht noch tiefer. Aber zum Euro wollte ich auch noch was sagen.
Okay, aber ich wollte noch sagen, wo wir jetzt beim Crash sind, vielleicht die Sache noch. Bisher haben die Märkte ja relativ gelassen reagiert, wenn es in Italien krachte, wenn der Handelsstreit da war und so weiter. Was jetzt der Unterschied ist, wir hatten immer dieses Bollwerk der Unternehmensgewinne. Und dieses Bollwerk ist jetzt zusammengebrochen. Jetzt kommen eben alle bösen Krisen, die wir haben, stürzen halt zugleich auf die Märkte ein, weil wir dieses Bollwerk, die Unternehmen, die bringen ja Gewinne und das läuft noch so gut. Das ist halt jetzt weg und deswegen kommt jetzt dieser Überraschungseffekt und deswegen kommt es auf einmal so dicke.
Deswegen.
Mich hatte die ganze Zeit schon gewundert, warum die Märkte so gelassen diese ganzen Krisen ausgehalten haben und jetzt, wo das Bollwerk gefallen ist.
Ja, gefallen. Ich meine, die enttäuschen ab und zu. Ich meine, Amazon hat den Gewinn verzehnfacht und wird abgestraft, weil sie sagen, okay, es ist wir haben jetzt kein großes Wachstum im Weihnachtsgeschäft. Also ich meine, muss man alles wieder mal die Kirche
im Weihnachtsgeschäft als Amazon.
Ja, also aber man muss die Kirche im Dorf lassen momentan. Natürlich in Amerika ist hoch bewertet und da ist man besonders skeptisch momentan. Aber momentan wird wirklich das Haar in der Suppe gesucht bei den Unternehmenszahlen, muss man schon auch dazu sagen. Ja.
Du wolltest was zum Euro sagen.
Zum Euro wollte ich noch was sagen. Der Euro wird auch das überleben. Natürlich sind Populisten Gift. Furchtbare Geschichte, was in Italien passiert und dass sie die Regeln nicht einhalten. Aber trotzdem wird der Euro überleben. Er hat auch Populisten in Griechenland überlebt und er wird auch vieles andere überleben. Den Euro wird es in 10 Jahren noch geben.
Okay, das ist eine Wette, wenn es unseren Podcast dann gibt. Mal die Langfristwette.
Die Langfristwette, ja.
Da wäre ich nicht ganz so optimistisch, dass der Euro noch genau mit der gleichen Anzahl von Ländern.
Können ja mal die Folge 500 Wetten machen langsam.
Das ist gut, wunderbar. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Da geht es um das Hat das hysterische Merkel-Maas-Kroko-Bashing der AfD internationale Investoren verunsichert? Immerhin war ja Deutschland ein Garant für Stabilität, fragt ihr.
Auch schon mal diskutiert bei uns natürlich.
Haben wir schon mal? Ja, also ich würde sagen, es war früher wirklich so, dass Merkel war der Garant für Stabilität. Und immer, ich habe sogar Studien damals gelesen.
Übrigens, Chapitz wettet ja, dass Merkel am Ende des Jahres nicht mehr im Amt ist. Ne?
Ja, wir haben jetzt über.
Wir sind jetzt gerade noch vor den Hessenwahlen, deswegen, dass wir diesen Podcast aufnehmen, ja. Deswegen nicht zu viel zur aktuellen Lage.
So ist es. Insofern kann das auch noch passieren. Ich bin ja noch nicht ganz, aber früher war es so, dass Merkel immer der Garant für Stabilität war. In Europa, für Deutschland und die Investoren haben sogar Studien geschrieben, oh, wann könnte Merkel zurücktreten und wird das dann den deutschen Markt beeinträchtigen? Das gibt es so nicht mehr. Man muss eher sagen, Deutschland hat einen politischen Abschlag jetzt bekommen in Europa, weil wir keine richtige Regierung haben, die keine wirklich richtig gute Arbeit macht. Und der DAX ist underperformed seit 2015. Seit Merkel in die Bredouille gekommen ist, seit es die Flüchtlingskrise gibt, mit ihrer Brutalität, ist der DAX ein Underperformer in Europa und in der Welt.
Aber dieser Vergleich,
und man muss sagen, es läuft nicht mehr so gut. Ja. Was heißt es? Hinkt. Man muss sagen, es ist einfach so, dass Deutschland nicht mehr der sonnige Markt war. Früher war Deutschland immer überbewertet gegenüber den anderen Märkten. Das sind wir seit 2015 nicht mehr. Da kannst du jetzt sagen, oh, Deutschland wird abverkauft oder sonst was. Aber es ist einfach ein Faktum.
Also dieser Zusammenhang, das ist wirklich ist wieder so ein Chapitz-Vergleich mit Birnen und Äpfeln. Man kann sicherlich über die Regierung denken, was man will, oder die Flüchtlingspolitik auch, aber dass das auf den DAX abfärbt, da ist eher schuld, dass der DAX vor allem in internationalen Händen ist und dass die in der Regel halt immer schneller verkaufen hierzulande. Und dass zum Beispiel, wenn dann die US-Börsen halt steigen wie in den letzten Jahren, dass halt dann die amerikanischen Anleger wieder Geld abziehen aus dem DAX und lieber in die besser performenden Börsen im Heimatland.
Seit drei Jahren läuft der DAX schlechter.
Glaubst du nicht, dass er an der Flüchtlingspolitik liegt? Das glaubst du selbst nicht.
Es ist aber ein gewisser Abschlag und ein gewisser politischer Abschlag. Ja. Das war ja auch die Frage hier, gibt es einen gewissen politischen Abschlag?
Aber wegen der AfD vor allem. Also ich glaube
ja,
nicht,
das ist ja auch eine Folge der Flüchtlingspolitik. Ich habe ja nicht gesagt, dass es die Flüchtlingspolitik für die Underperformance zuständig ist. Es ist einfach, in Deutschland ist der Ton rauer geworden, ist die politische Lage längst nicht mehr so stabil, wie sie vorher war. Und das kann, das hat dazu geführt, meines Erachtens. Und jetzt will ich nicht sagen, was jetzt genau dafür zuständig ist. Also ich will jetzt mich nicht in eine AfD-Position begeben oder eine Anti-AfD-Position. Nur es ist halt einfach so, seit 2015 ist die politische Lage in Deutschland nicht mehr so stabil. Und seither hat der DAX einfach underperformed. Gut.
Ich glaube eher, das haben wir hier bei unserem Einhandsding schon mal erwähnt, dass es natürlich Investoren, die jetzt hier vielleicht eine Fabrik bauen wollen in Chemnitz, sich das gut überlegen, weil eben da rechtspopulistische Strömungen sehr stark sind. Und im Übrigen hast du ja auch schon mal festgestellt, dass es kaum Aktien aus Ostdeutschland, wo diese Strömungen besonders stark sind, gibt, die dann also den DAX belasten könnten. Hier der Großteil der DAX-Konzerne sitzt im politisch immer noch stabilen München, ja. Und von daher ist diese Theorie dann auch. Aber ich glaube, die wirst du auch weder belegen noch widerlegen können.
Das ist schwierig. Ja, da müsste man wahrscheinlich eine große Arbeit machen. Wir kommen zur nächsten Frage. Lira.
Ja. Die türkische Lira, nicht die italienische.
Eine der wenigen Wetten, wo der Defner vorne liegt. Wir hatten ja gesagt, am Jahresende 6 Lira pro Dollar und sie notiert unter dieser 6 Lira pro Dollar, muss derzeit nur 5,6 Lira pro Dollar hinblättern, also deutlich weniger als diese 6er Marke. Und die Lage hat sich da stabilisiert, muss man sagen.
Selbst durch die Freilassung des US-Pastors Ankündigung der USA, dass man die Sanktionen fallen lässt. Ja, das war das Entscheidende, muss man sagen. Ne?
Das war, genau. Man muss aber auch sagen, selbst die Notenbank, die gestern die Zinsen nicht, also am Donnerstag, also wenn man nächste Woche hört, also vergangene Woche, die Zinsen nicht erhöht hat weiter, selbst das hat nicht zu größeren Verwerfungen geführt.
Nachdem sie aber vorher ordentlich erhöht und für Vertrauen gesorgt hat.
Trotzdem muss man sagen, es ist jetzt etwas Ruhe eingekehrt.
Aber nach meiner Wette erst hat die Notenbank dann auch vernünftig.
Deine Wette, die haben den Defner gehört. Genau, und seitdem ist es alles mit der Türkei.
Die Shortseller hören den Defner, ja.
Und sagen sich so, oh nee, jetzt habe ich mir die Finger verbrannt mit Tesla, will ich nicht auch noch türkische Lira.
Ja, aber trotzdem.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Lira.
Da, wenn die als Lira als Frage kommt, soll man da jetzt sozusagen mitzocken? Ich würde es nicht tun, ehrlich gesagt, weil der Erdogan ist ja unberechenbar. Ja? Es ist ja, und da sind viel zu viele große Risiken natürlich da. Also wäre ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich diese Wette gewinne.
Ich auch nicht.
Also das war nicht so meine totale Euphorie.
Echt nicht?
Nein.
Mit Währungswetten liegst du aber dieses Jahr ganz gut. Wir haben noch eine Pfundwette, ja. Und auch da, die Wette liegst du auch im Plus. Ja, also
ihr seht, ich habe es gar nicht so im Blick, ehrlich gesagt.
Ich gucke
immer
Wetten
nur
an.
Auf die Tesla-Wette. Ja?
Ich habe mir so ein Bildschirm
die
gemacht.
Die kriegsentscheidende Wette ist die Tesla-Wette. Ja?
Nein,
also da gebe ich
nein,
wirklich
nein,
mein
nein.
Herzblut für her. Und ja, und wir haben momentan auch immer noch Oktober und eine ja, schwierige Situation an den Börsen. Und
ich sehe den
es kommt. Wir werden demnächst über die Jahresendrallye zu reden haben.
Das Herzblut vom Defner müssen wir dann ja ablassen am Jahresende. Es wird wunderbar. Ja. Es wird eine schöne Sendung,
okay.
Die Jahresendsendung. Gut.
Ja, dann kommt eine andere Frage. Wie würden Sie heute 100.000 Euro investieren?
Ach, die 100.000
Euro Frage. Und er gratuliert uns zur gelungenen Sendung. Ich fange mal an. Natürlich hängt es immer, man kann nicht einfach so sagen, es hängt von so vielen Aspekten ab. Wie jung ist derjenige, der es anlegen möchte und wie lange kann er das Geld entbehren? Wir sagen jetzt einfach, wir sagen ja immer, Geld sollte man wenigstens 10, 15, 20 Jahre hier entbehren können und fest anlegen können, nicht brauchen müssen im nächsten Jahr für ein neues Auto, was auch immer. Dann finde ich, kann man mindestens 50% jetzt sukzessive in den Aktienmarkt geben.
Sukzessive,
ja.
Genau.
Ich würde auf jeden Fall, wenn ich dann 50.000 anlegen würde, würde ich jetzt auf jeden Fall ein Drittel jetzt sofort anlegen, weil ich finde es schon ziemlich günstig jetzt bei DAX 11.000 und alle anderen.
Ich noch nicht.
Und da würde ich einen Monat warten und dann ein weiteres Drittel anlegen und dann meinetwegen ein weiteres Drittel dann Anfang nächsten Jahres. So. Und dann hat man immer noch 50.000 auf der Kante. Wenn es dann nochmal weiter einbricht, kann man nochmal nachlegen. Ansonsten, klar, die anderen 50.000 würde ich dann sukzessive dann vielleicht auch über eine Art Sparplan nochmal auf 12 Monate verteilt, mehr oder weniger, wenn es ein junger Mensch ist, in den Aktienmarkt geben. So.
Gut. Ja.
Also im Prinzip, ich würde verteilt alles in Aktien investieren, weil Anleihen sind für mich momentan überhaupt keine Alternative. Vielleicht
es
einfach nochmal
Alternativen. Es gibt in Amerika
10.000 nochmal Puffer, 10.000 ja. Puffer sozusagen in Cash halten. Ja, das würde ich machen.
Es gibt Dollar-Floater. Da kann man investieren, die kann man auch in Deutschland kaufen und dann wird automatisch, wenn die amerikanische Notenbank die Zinsen weiter anhebt, kriegt man automatisch da die Zinsen gut geschrieben und die haben ungefähr eine Rendite von 3,5% oder 3 bis 3,5. Einziger Nachteil ist, man hat den Dollar, man hat ein Währungsrisiko und wenn der
da
Dollar
kannst
jetzt
du auch US-Staatsanleihen kaufen, da kriegst du auch schon 3,2%.
Nee, aber da hast du auch
das Währungsrisiko.
Da hast du nicht nur das Währungsrisiko, da hast du auch das Kursrisiko. Also wenn du langfristige Staatsanleihen kaufst, dann hast du ja festverzinslich, aber Floater haben den Vorteil, du hast nie ein Kursrisiko, weil die immer automatisch an die Zinssituation angepasst werden. Aber
ein Währungsrisiko bei 3,5% Rendite, das ist, ich meine, eine Währung kann schnell mal 10% in die eine oder andere Richtung ausschlagen, da sind deine 3,5% aber sowas von schnell verzehrt und dann lässt es lieber auf dem Tagesgeldkonto liegen.
Ja, man kann aber auch, ich finde, wenn man währungsdiversifizieren will,
ja,
kann man
und
das
man
machen.
Kann auch, oder Dividendenaktien kaufen. Kommen wir auch nochmal dazu.
Kommen wir noch
eine Frage dazu. Ne? Ja,
gut, dann haben wir jetzt noch die
aber
Frage.
Aber du würdest jetzt bei den 100.000 momentan gar keine Aktien kaufen, oder wie?
Ich würde kurz vor den Midterm-Elections einsteigen, also nächsten Freitag, glaube ich. Ich glaube, nächsten Freitag wird es nochmal so ein, da wird dann so die Entscheidung sein, weil dann die Woche drauf ist ja dann die Midterm, die Wahlen, genau, am 6. November. Und ich würde am Wochenende davor, also am 2. November, würde ich anfangen, irgendwie einen Teil mal reinzugeben in den Markt.
Aber ich glaube, das werden viele tun. Das ist ja da.
Vielleicht, da muss man vielleicht am 1.
Man muss
schon
dann
da sein.
Ein paar Tage früher dran sein. Das ist in der Regel, wenn solche Termine kommen, dann fangen schon immer so manche an, sich zu positionieren.
Ich kann mir vorstellen, dass da würde ich zumindest meinen Fuß ins Wasser halten.
Bei 100.000, ich meine, wie gesagt, ich würde jetzt und dann danach
und überhaupt
und auf jeden Fall verteilen. Ganz wichtig, nicht auf einen Schlag 100.000 Euro.
Jetzt in der Lage nie auf einen Schlag.
Und dann muss man auch breiter diversifizieren, als nur in einen ETF anzulegen. Also da sollte man sich auch noch ein bisschen Gedanken machen. Da empfehlen wir auch wirklich immer wieder das Buch von dem Kollegen Gottfried Heller.
Die Revolution der Geldanlage.
Die Revolution der Geldanlage haben wir auch bei unserem ETF-Spezial schon. Und der hat da wirklich für verschiedene Summen auch verschiedene Vorschläge, wie man ein ETF-Portfolio aufbauen kann. Weil da ist dann schon günstiger, man packt nicht alles in einen ETF, sondern man diversifiziert da auch. Und der hat da ganz gute Vorschläge.
Defner, wir kommen schon in Kilometer 27.
Kilometer 7,
da kommt gleich der Mann mit dem Hammer, der dann
ich
kommt und dann so davor.
Wir,
willst du nicht mal bei uns einen ETF fragen? Mhm. Ich hätte mal die Frage, woran man einen guten Finanzberater erkennt, wie man einen auswählen sollte und wie viel er kosten sollte. Das ist jetzt eine Frage, die wir bekommen haben.
Mhm. Die Frage ist ja grundsätzlich, soll er was kosten? Das ist ja mal
und
so
das
die
ist schon mal eine gute
Frage,
dass der Mensch sagt, sie soll was kosten. Und er muss auch was kosten.
Finde ich auch.
Wenn jemand umsonst in eine Bank geht und denkt, er kriegt die Beratung umsonst, das kriegt er nicht.
Genau.
Sondern werden Bankprodukte verkauft, die der Bank was bringen. Aber wir hatten ja letzte Woche den Bär der Woche, Deutsche Bank, wir erinnern uns. da bekommt er aber nicht das, was er unbedingt braucht, sondern was die Bank möglicherweise gerade verkaufen muss. Insofern,
oder wo sie am meisten Provisionen kriegen. So ist ja? Und wenn er denkt, es ist umsonst, es ist nicht umsonst. Nein. Dann eben schwatzt einem der Bankberater dann ein, oder schwarz, ich will nicht immer so negativ reden, aber er verkauft einem einen Fonds mit 5% Ausgabeaufschlag. Da hat er auf jeden Fall schon mal 5% Gebühren bezahlt. Und wenn er die rausrechnet, wenn er 100.000 Euro anlegt, dann sind es schon mal 5.000 Euro.
Weg.
Ja? Und sind die weg. Da kann er auch wirklich einen Honorarberater, der in der Regel auf Stundensatz arbeitet und dann vielleicht das schreckt erstmal ab, wenn man denkt, oh, das soll ich dem da 100 Euro pro Stunde, was auch immer zahlen.
Gut aber, angelegt.
Aber da kann man, der kann einem dann wirklich eine gute Analyse machen und dann gut beraten und der kauft einem dann ETFs, die kaum Spesen kosten und wie gesagt, und dann spart man das Geld bei den Spesen, bei den Gebühren und zahlt dafür den Berater, der einen unabhängig berät. Das und, ist die bessere
aber
Lösung.
Aber Gutes kann man daran erkennen, ob er erstmal einen persönlich befragt und dann auch fragt, wie gehe ich mit Risiken um und wie, es gibt ja Leute, die können keine Risiken ertragen, da muss man irgendwie andere Produkte möglicherweise machen. Also wie individuell ist der Mensch? Oder will er nur was von der Stange verkaufen? Und sagt so, ich habe jetzt das oder das. Also daran erkennt man auch, ob ein Finanzberater gut ist oder ob er schlecht ist, ob er individuell auf einen eingeht.
Und man braucht natürlich ein Vertrauensverhältnis zu den Menschen.
Genau. Das und die Frage ist, wie viel er kostet, das kann man so nicht beantworten, weil das hängt auch immer davon ab, welche Summe man hat. Und wenn ich jetzt eine relativ hohe Summe habe, also wir haben beispielsweise gerade bei der Welt eine Aktion mit Vermögensberatern, also ab 25.000 Euro kann ich schon einen Vermögensverwalter nehmen, einen professionellen. Und dann, wenn ich einfach nur 0815 Produkt brauche, wie wir hier mit Sparplänen, brauche ich sowas nicht. Aber wenn ich wirklich ein bisschen mehr Geld habe und auch vielleicht keine Risiken so nehmen möchte, dann kann man auch mal einen Vermögensverwalter nehmen. Also insofern, aber wie, was der kosten darf, das lässt sich so pauschal nicht sagen.
Nächste Frage. Ich finde, die beiden könnten mal eine Folge zum Anleihemarkt machen. Ja? Wie funktioniert der globale Bondmarkt und wie können Anleger im Hinblick auf den zu Ende gehenden Bullenmarkt davon profitieren? Hier ist unser Rentenanleihexperte Holger Czapitz, er hat das Wort.
Vielen Dank, dass du, das Problem beim Anleihemarkt ist, da ein Ende des Bullenmarktes rauszufinden, das ist wahnsinnig schwer. Und das, gerade wenn man jetzt nach Japan mal guckt, da haben ja viele schon immer gesagt, irgendwann müssen da die Zinsen steigen und haben dann immer gewettet. Man kann dann mit Futures und Optionen auf steigende Zinsen wetten.
Vielleicht nochmal ganz simpel erklärt, Anleihekurse steigen, wenn Zinsen fallen und umgekehrt.
Also
das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang,
den
man immer wieder nochmal sagen, haben wir zwar schon öfters erklärt, aber immer nochmal, weil Anleihen sind ein bisschen komplexer.
Das ist wirklich schwierig. Also wenn ich jetzt 10 Jahre Anleihe kaufe, die ist bei 0,4% derzeit und
Rendite,
da steigt die Rendite
in Deutschland
auf,
bei der Bundesanleihe.
Genau, dann steigt die auf 1%, dann mache ich damit einen richtig dicken Verlust. Und jetzt kann ich beispielsweise mit Wetten auf den Bund Future genau das versuchen vorwegzunehmen. Also ich kann sagen, ich rechne damit, dass die Bundesanleiherenditen steigen. Das Problem ist nur, man kann es so nicht voraussagen. Sie sind schon immer mal wieder gestiegen, aber sind sie immer wieder gefallen. Und deswegen heißt auch in Japan dieser Trade der Widowmaker-Trade, also der Witwenmacher-Trade, dass sich jeder, der da gewettet hat, hat sich eine blutige Nase geholt und hat eigentlich dicke Verluste gemacht. Deswegen kann ich nur davon abraten, auf steigende Zinsen in der Eurozone zu wetten, weil keiner weiß, gibt es die nächste Euro-Krise, dann gehen wieder alle in Bundesanleihen rein oder weiß der Teufel, was alles passieren kann. Insofern,
aber du kaufst ja bestimmt italienische Staatsanleihen.
Nein, die notieren mit 3,6% für 10-Jährige. Viel Spaß, Herr Deffner. Aber das würde ich auch nicht machen. Also
bei
auch
diesem
das
Risiko
ist
es wirklich, ja.
Zumal man auch italienische Staatsanleihen in Deutschland nicht so einfach kaufen kann. Das muss man dazu auch wissen. Griechische kann man. Aha. Da kriegt man 4,12. Auch eine unserer Wetten, da liege ich noch vorn.
Dann gibt es die Frage, englischsprachige Podcast-Pendants. Du bist ja ein eifriger Podcast-Hörer.
Genau.
Da hast du ja auch schon mal welche genannt. Da kannst du vielleicht auch kurz...
Die kann ich auch relativ schnell nennen. Es gibt Slate Money Podcast. Das ist jetzt nicht wie Bulle und Bär, aber das sind auch drei Menschen. Einer eher aus dem linken Spektrum, einer eher aus dem rechten Spektrum und dann Felix Salmon ist der Host. Das ist eine wirklich tolle Veranstaltung. Da werden immer drei Wirtschaftsthemen in der Woche kontrovers diskutiert und eben von diesen verschiedenen Seiten aus beleuchtet. Dann gibt es einen Podcast, den ich spannend finde, Make Me Smart. Also da werden immer die Wirtschaftsgeschehen beleuchtet mit zwei Menschen und die gucken sich an und versuchen einen immer klüger zu machen. Und None of Us is as smart as all of us, ist deren Motto. Also die sagen auch selbst, dass sie nicht die Klügsten sind, sondern mit ihren Hörern zusammen wären sie erst so klug. Und die Hörer machen auch immer mit. Wer ein bisschen mehr Finanzsachen haben möchte, nimmt Makro Voice. Das sind zwei Hedgefondsmanager, die miteinander streiten. Aber Makro
sind die auch Bull und Bär?
Nee, nicht wirklich Bull und Bär. Die sind eher, ja, sind halt Hedgefondsmanager. Und die haben.
Die wechseln halt das Fähnchen.
Ja, und nee, was schwer ist, ist halt wirklich sehr eintönig. Und es ist, da muss man schon ein sehr großer Finanzfreak sein, so wie ich das bin. Dann ist es auch ganz nett. Und wer es ein bisschen bunter will, guckt sich NPR, Planet Money an. Da werden so Alltagswirtschaftsphänomene einfach locker, flockig erklärt. Und das wären so 2, 4 Podcasts, die so in unsere Richtung gehen, okay, wo wirtschaftliche Sachverhalte...
Aber Hauptsache, sie bleiben uns treu, das wäre schon mal wichtig.
Das ist wie das Basisinvestment. Defner und Schäfer.
Genau, ist der ETF. Ist der weltweit anliegende ETF. Ja,
ganz genau.
Ja.
Und danach, wenn die Sendung gehört ist, dann kann man gern noch zur Kür übergehen.
Ja,
aber
genau.
Die Pflicht.
Aber
die
wir
Pflicht.
Sind wirklich, ich meine, man muss wirklich mal sagen, bei den ganzen Zuschriften, wir kriegen ja so viel positives Echo und so viele Menschen, junge Menschen, die sagen, wow, ihr habt mich an die Börse gebracht, ihr habt mich jetzt zu ETFs gebracht und ich verpasse keine Folge. Übrigens auch Georgios vom Wetter, ja? Er ist sozusagen ein Protagonist typisch, er ist mit eingestiegen in diesen, er ist ja später ist eingestiegen und er hört jetzt alle Folgen rückwärts.
Und denkt sich so, Mensch,
sagt dann immer,
hat der Chef alles gesagt?
Nein, sagt er, Defner, du bist ja wirklich, also die Fußballwette, wie du Frankreich als Weltmeister außer Korn hast,
meine
so
Damen
früh
und Herren,
am Anfang
Sie bekommen gerade mit, dass Defner gerade seine einzigen positiven Wetten hier bespricht,
Am Jahresende wird Bilanz gezogen, aber es gibt schon Wetten, die der Defner
so
schon gewonnen hat. Ja,
ja, die ist schon.
Ja, aber Georgios vom Wetter hat dann eben auch nochmal eine Frage zu unserer, und jetzt wären wir eigentlich bei den ETFs angekommen.
Okay, jetzt kommen wir bei Minute 34.
Bei Minute 34,
ja,
oh
schön.
Shit, ja, wir müssen... Ja,
der Mann mit dem Hammer kommt gerade. Ja. Du weißt, es ist etwas schwerer beim Joggen.
Also, er fragt, ihr habt doch das letzte Mal sozusagen Dividendenfonds, ETFs empfohlen. Könnt ihr da etwas konkreter werden?
Können wir.
Hast du eine Idee, ne?
Da gibt es sogenannte Dividend-Aristokrats. Und da sind nur Aristokraten drin. Und Aristokraten zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirklich beständig ihre Dividende, also mindestens 5 bis 10 Jahre, je nach Definition, ihre Dividende nicht reduziert haben dürfen. Also sie darf gleich geblieben sein oder muss erhöht worden sein. Und diese Unternehmen sind halt welche, die sehr stetig funktionieren, die eine sehr nachhaltige Politik betreiben und die finden sich in diesen Indizes drin. Und die gibt es für Europa, die gibt es für Amerika und die gibt es weltweit. Und da gibt es jeweils dann auch Indexfonds drauf, ETF, Dividend Aristocrats für Eurozone. Also man kann einfach relativ einfach das suchen und dann findet man das und dann hat man genau diese ETFs. Der Nachteil ist, dass die meisten ausschütten. Also wer das jetzt als wirkliches Sparding nehmen will für eine Altersvorsorge, der ist dann ein bisschen schlecht aufgehoben. Das ist eher für Leute, die vielleicht schon älter sind und die sagen, ich möchte bei meiner Anlage regelmäßige Ausschüttungen haben und dann bekomme ich nämlich regelmäßig da Dividenden ausgeschüttet und für die ist es gut und für jemanden, der jetzt vielleicht jung ist und sparen will,
genau,
der muss gucken.
Genau, das habe ich Georgios auch gesagt, dass er lieber jetzt auf wachstumsstärkere Titel setzt, aber genau für Rentner. Wir hatten es bei Dividenden genannt als Alternative zu grauen Kapitalmarktprodukten, wie Schiffscontainern und solchen Schmude, so einem angedreht wird. Lieber auf Dividendenfonds setzen und da gibt es auch regelmäßige Auszahlungen.
Gut.
Dann gibt es, vielleicht bleiben wir nochmal bei den konkreten ETFs. Eine Frage war auch noch, wäre es jetzt sinnvoll, einen China-ETF zu kaufen? Wir hatten ja über China auch, da haben wir auch eine Wette laufen, da bin ich ziemlich unter Wasser auf den chinesischen Aktienmarkt. Aber China ist jetzt eben nochmal stärker unter Druck gekommen. Hier wird natürlich, hier schreibt der Hörer, in der Hoffnung, dass der Handelskonflikt bald vorbei ist und die Trendwende kommt. Meine Argumentation, ich würde sagen, man kann da jetzt einsteigen, natürlich immer nur mit kleinen Summen und kleinem Anteil seines Depotvermögens, aber warum nicht jetzt mal einen China-ETF kaufen, weil es wird früher oder später in diesem Handelskonflikt, Trump steht immer mehr mit dem Rücken zur Wand, er hat ja schon gesagt, er trifft den Xi beim G20-Treffen dann im November und jetzt, wo die Wall Street so abschmiert, muss er da sich auch bewegen, es wird auch da eine Lösung geben. China ist auf dem Weg, die weltgrößte Volkswirtschaft der Welt in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu werden, dieser Trend ist ungebrochen, die Inlandskonjunktur wird immer stärker in China und die chinesische Regierung hat jetzt angekündigt, ihr Konjunkturprogramme Steuersenkungen auflegen zu wollen und sie haben ja auch schon mal angedeutet, dass sie notfalls jetzt auch
den du hier
Aktien kaufen.
Das ist Sozialismus, sie machen Aktienkaufprogramme von der Regierung gemacht.
Naja gut, China ist offiziell eine sozialistische Regierung.
Der Kollege Defner ist ja gerade Anhänger von sozialistischer Regierung. Also ich finde, den Chinesen entgleitet gerade ihr
eigener... Steuersenkung hat der Trump auch gemacht und das war eine kapitalistische Maßnahme.
Aber dass jetzt der Chinese anfängt, auch eigene Aktien zu kaufen, um die Stimmung am Laufen zu halten.
Das macht zum Beispiel die Schweizer Notenbank, ja.
Aber das macht sie nicht. Sie macht sie darum, den Schweizer Franken niedrig zu halten und nicht dafür, um
weil
die Anleger
zu machen. Weil es so toll ist, wenn man eine eigene Währung hat, die hochschießt, durch die Decke schießt, dann immer so kleiner Zeitkick. Egal.
Also ich bin für China nicht ganz so optimist und ich glaube auch nicht, dass so schnell der Handelskonflikt gelöst werden wird. Es wird noch viel schlimmer kommen, weil es geht bei Amerika geht es darum, die Chinesen eher einzudämmen und den Prozess, den du hier gerade geschildert hast, eher etwas schwieriger zu machen, dass die Chinesen nicht gleich in 10 Jahren die größte Ökonomie sind, dass sie nicht Technologieführer sind. Da gibt es große Konkurrenz zwischen beiden Volkswirtschaften und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trump so schnell sagt, ach, weißt du, machen wir doch alles gut. Und insofern...
Ja, zwei klare Bullen- und Bärenmeinungen hier.
Ich würde nicht in China einsteigen. Ja. Ich finde Indien viel spannender. Ich würde lieber Indien
aber
nehmen.
Indien ist auch unter Wasser und leidet auch unter diversen Sachen.
Indien ist aber anders. Nein, aber Indien ist in meinen Augen ein wesentlich nachhaltigeres Geschäftsmodell als Chinesen.
Gut.
Aber
gut. Haben wir auch schon mal ausführlicher diskutiert.
Indien gegen China diskutiert. Können wir machen.
Vielleicht noch ein Themen-ETF, wir haben noch ein paar technische Fragen auch mit so Ausgabeaufschlagen und so weiter. Wasser-ETFs, was halten wir davon, wurde auch gefragt. Willst du anfangen?
Also ich kann nur sagen, ich habe mir mal die Wasser-ETFs angeguckt, die es gibt. Mhm. Ja, die sind besser gelaufen als der DAX. Das ist jetzt nicht so besonders toll, aber sie sind nicht besser gelaufen als beispielsweise der MSCI All Country World, den wir immer hier empfehlen. Also Wasser-ETF ist natürlich ein großes Trendthema und sicherlich ist da auch was zu verdienen. Aber erstmal immer die Pflicht, also immer erstmal den großen Index und dann kann ich mich um solche Sonderthemen kümmern, wie Wasser, wie Technologie, wie Schwellenländer und so weiter. Wer die Pflicht getan hat, der kann sich natürlich da umgucken und wenn er Wasser findet, bitte, es gibt verschiedene ETFs darauf.
Aber man muss ja auch vielleicht dazu sagen, klar wird Wasser ja immer als Zukunftsthema und als das Öl des neuen Jahrtausends gehandelt und so weiter, ist ein politisches Thema und man kann ja auch nicht so einfach sozusagen direkt in Wasser, in sauberes Trinkwasser oder was auch immer investieren, sondern man kann ja immer nur in Firmen investieren, die sich irgendwie um Wasseraufbereitung oder Wassersparen kümmern, da ist zum Beispiel meistens ja Geberit aus der Schweiz drin. Ja.
Oder Nestle ist selbst drin, weil sie Wasser verkaufen. Also insofern,
ist auch immer so ein bisschen umstritten. Ja. Nestle natürlich im Wasserbereich höchst umstritten politisch. Und wie gesagt, Geberit ist natürlich ein Armaturenhersteller, der dann halt natürlich Spartasten in den Toiletten hat. Deswegen sorgen die fürs Wassersparen. Aber man ist nicht so direkt an dem Thema dran. Aber man muss sich damit beschäftigen, auch welche Firmen drin sind. Und dann kann man sich das überlegen als Beimischung.
Gut. Aber
willst du vielleicht
nochmal
die Ausgabeaufschlag-Frage, die hast du so schön ausgerechnet. Wollen wir die noch aufgreifen?
Ah, hier gibt es eine Frage, da hat jemand ganz technisch gefragt. Mhm. Die ist relativ schwer. Und zwar ging es darum, ich habe ein Einmalinvestment und die Frage ist, ist es besser, wenn ich am Anfang einen Ausgabeaufschlag und dann eine niedrigere jährliche Gebühr habe? Oder ist es besser, ich habe 0% Ausgabeaufschlag und eine höhere jährliche Gebühr? Und ich habe es dann ausgerechnet. Und der Hörer hat dann auch schon selbst geschrieben, mein Bauchgefühl sagt mir, dass es besser ist, lieber eine niedrigere jährliche Gebühr zu haben. Es ging um 40 Jahre Anlage und er hatte recht, es ist wesentlich niedriger. Wenn er die konkreten Zahlen würde ich ihm dann schicken, das will ich jetzt niemandem hier im Podcast sagen.
Okay, aber
sagen.
Das hast du so schön fleißig.
Ich habe das mit einer Excel-Tabelle ausgerechnet und er hatte wirklich recht, dass es besser ist, lieber am Anfang vielleicht einen Ausgabeaufschlag, dann aber über 40 Jahre die niedrigere Gebühr zu machen.
Okay,
Gebühren insgesamt, das muss man nochmal sagen, Gebühren insgesamt nehmen was von der Performance weg. Und wenn ich eine jährliche Gebühr, der Unterschied betrug nur 0,3 Prozentpunkte. Und trotzdem kam am Ende dieser 40 Jahre ein Unterschied zwischen, ich muss mal ausrechnen, 9.000 raus. Und da ging es nur um 0,3 Prozentpunkte pro Jahr. Und man sieht, welchen großen Effekt bei diesem Schneeballeffekt das dann hat, wenn man nur eine ganz kleine höhere Gebühr hat. Insofern, Gebühren sind immer wichtig, darauf muss man achten.
So. Und auf Rendite. Und deswegen empfehlen wir eben Aktien, ETFs und wie gesagt, unsere Dauerempfehlung, wir haben es noch gar nicht wirklich genannt, diese Sendung ist ein ETF als Basisinvestment auf den MSCI All Countries World. Da gab es auch eine Frage, wie findet man den? Man muss wirklich bei Google suchen, wenn man All Countries World oder ACWI eingibt.
ACWI, genau.
Ja. Dann findet man bei Google, kann man da wunderbar viele ETFs finden, zum Beispiel bei Just ETF, das ist so ein ETF-Vergleichsportal und da kann man sich dann anschauen, wie die da positioniert sind.
Da gibt es unterschiedliche, auch unter den einzelnen Anbietern.
Genau.
Und es gibt welche, die können das besser abbilden, weniger gut, aber das wollen wir jetzt hier nicht nochmal.
Dafür verweisen wir immer gerne auf unser ETF-Spezial, da kann man sich auch immer nochmal anhören. Jetzt sind wir bei 42 Minuten, wir sind den Fragenmarathon gelaufen in einer sehr, sehr guten Zeit.
Ja, wir haben trotzdem noch Fragen, Wir haben eine noch hier.
Okay.
Internationale Fonds wie der MSCI World sind üblicherweise in Dollar investiert. Sollte ich eine Währungsabsicherung machen? Und da sind wir relativ klar, Währungsabsicherung lohnt sich nicht. Klar hat man ein gewisses Risiko drin, nur die Absicherungskosten sind derzeit ungefähr 3%. Und dann habe ich lieber die Währung ungesichert und dann wirkt der Dollar, nämlich wie eine Art Diversifikation noch zusätzlich. Man hat ja nicht nur sein Geld weltweit angelegt, sondern hat dann auch noch über den Dollar-Effekt nochmal eine zusätzliche Streuung erreicht. Und dann gab es noch eine Frage, ETFs, ETPs, ETNs, es gibt ja nicht nur normale ETFs, sondern auch noch solche Exchange-Traded Products. Und da müssen wir sagen, da muss man ganz genau hingucken, was man da kauft, weil diese Exchange-Traded Products sind nämlich meistens Schuldverschreibungen, so wie Zertifikate auch. Und damit hat man ein Emittentenrisiko. Also derjenige, der das rausgibt, wenn der pleite ist und das ETP nicht gesichert ist, da hat man dann ein Risiko und das müssen die Leute wissen. Es gibt ja dann diese Exchange-Traded ETCs auf Rohstoffe, da muss man gucken, genau. Und die gibt es nochmal auf ETNs, nochmal auf extra Dinge. Also man muss wirklich bei diesen Dingern immer aufpassen, wenn kein ETF ist, sondern ein ETP mit diesen anderen Kürzeln, ist das Produkt gesichert. Und das gibt es beispielsweise auf Gold, da ist wirklich das Gold hinterlegt. Xetra Gold gibt es einen ETF oder bei der Börse Stuttgart gibt es das auch. Die haben wirklich auch einen Keller, wo man das Gold angucken kann, wo man sich es ausliefern lassen kann. Insofern, das ist dann gesichert. Aber in den meisten Fällen ist es nicht gesichert und dann muss man auf dieses Emittentenrisiko
vielleicht in dem
achten.
Zusammenhang aber dann noch die Frage, die es auch gab, was genau ist denn, wenn mein Emittent wie BlackRock zum Beispiel bei ETFs pleite geht? Was passiert dann mit meinem ETF?
Ja. Kein Problem. Das ist ja das Schöne. Es ist nämlich Sondervermögen. Und weil es Sondervermögen ist, gehört das den Kunden und nicht BlackRock. Und
wenn das BlackRock ist der Unterschied geht, zum Beispiel zu Zertifikaten. Wie bei der genau. Lehman-Pleite gab es ja die berühmten Lehman-Zertifikate. Und das waren Inhaberschuldverschreibungen. Da war dann das Geld weg, wenn der Emittent, in dem Fall Lehman-Pleite, ging. Und deswegen gab es ja diese große Skandalwelle von der Lehman-Oma und so weiter und so fort. Bei ETFs, das ist eben der ganz große Vorteil von ETFs gegenüber Zertifikaten. Da gibt es ein Sondervermögen und da ist das Geld dann gesichert. Es gibt ein kleines Risiko, das sind die Swap-basierten Produkte. Kannst genau. du sehr gut erklären.
Es gibt ja ETFs, die bilden nicht nur den Index nach, indem sie einfach die Aktien kaufen und man hat dann eben für dieses Aktienportfolio, sondern es gibt auch Anbieter, die machen das über so Swap-Geschäfte, über so die Tauschgeschäfte.
Ja, und die heißen dann entweder synthetisch oder Swap-basiert, so werden die bezeichnet dann.
Und das Risiko ist, wenn möglicherweise mal die große Bankenkrise kommt und einer dieser Swap-Partner in diesen ETFs pleite geht, dass dann irgendwie der ETF so ein bisschen in Turbulenzen gerät. Aber in der Regel ist selbst bei diesen Produkten so, dass die abgesichert sind mit Bundesanleihen oder mit anderen sicheren Papieren. Und dann ist es halt nur, wenn dann die Pleite eintritt, dann ruckelt das halt ein bisschen. Dann wird vielleicht mal die Abbildung des DAX nicht mehr 1:1 sein oder des MSCI All Country World. Aber man ist trotzdem nicht so, dass man einen Totalverlust hat wie bei den Lehman-Papieren. Hatte man übrigens bei Lehman auch nicht. Da gab es zum Schluss noch eine relativ hohe Quote zurück.
Mhm. Also insofern. Aus der Insolvenzmasse.
Ja, also insofern war auch insofern. Das nicht ganz so. Dann ja. haben wir das auch. Und wir haben noch eine Frage. Was ist, wenn ETFs fusionieren? Das gibt es ja relativ häufig jetzt, weil bei ETFs ist Größe eigentlich entscheidend. Je größer es ist, desto niedriger sind die Kosten. Insofern ist es kein Nachteil, sondern sogar Vorteil. Man muss halt nur aufpassen, wie das rechtlich und dann auch steuerlich gelöst wird, ob man dann rechtlich einen neuen ETF hat, wenn es fusioniert wird, oder ob einfach der alte fortgeführt wird. Und dann, wenn der alte nur fortgeführt wird und man da in diesen neuen dann überführt wird, dann ist es kein Problem. Und wenn es aber so gelöst wird wie ein Verkauf, dann ist es problematisch, weil man dann nämlich Steuern zahlen muss. Aber meistens machen die Anbieter die Fusion so, dass es keine Disruption gibt. Also es ist nicht irgendwie wie ein Verkauf gewerfe, sondern es ist einfach so wie fortgeführt gemacht.
Ich hatte auch noch eine Frage zu Mindestgebühren. Da gibt es bei der Commerzbank offenbar, bei manchen ETFs muss man dann irgendwie 1,50 oder sowas, also eine oder 2,50 sogar Mindestgebühr zahlen. Da fragt er natürlich sozusagen, soll ich dann lieber meine verschiedenen ETF-Sparpläne zu einem zusammenschmeißen, weil ich ja sonst dann teilweise sozusagen 3,5% Kaufgebühr habe, ist natürlich richtig. Da muss man gucken, dass man dann so optimiert, dass man da möglichst wenig dann, kann man sich ja wirklich ausrechnen, was man dann an Kaufgebühren hat. Oder zum günstigeren Anbieter gehen. Die Direktbanken sind da im Vergleich zu den Hausbanken deutlich günstiger.
So.
Und da gab es noch eine Serieempfehlung für die Netflix-Jünger.
Ja,
einer schreibt, Billions wäre eine tolle Serie. Ich habe ja hier schon Haus des Geldes empfohlen als Netflix.
Du hast eine Frage
Wetter.
Vergessen.
Ja.
Handelsplätze.
Handelsplätze beim ETF.
Beim ETF.
Ja, ganz wichtig, weil viele sitzen davor, auch die Kollegen vom Wetter, als wir dann angefangen haben, ETF-Sparpläne. Wir haben die Bestzeit jetzt unseres Marathons überlaufen. Wir versuchen unter 50 Minuten uns durchs Ziel zu retten, wie immer.
Das
also Handelsplätze. Da kriegt man dann verschiedene angezeigt. In der Regel ist es dann Xetra.
Xetra, das ist eigentlich der Handelsplatz, wo die meisten ETFs auch gehandelt werden in Deutschland. Allerdings muss man, also wenn es ein Sparplan ist, ein automatisch ist, dann muss man meistens diese Frage nicht beantworten. Also bei den meisten Anbietern wird das automatisch machen, die das mit irgendeinem Anbieter. Wenn man aber jetzt mal einmalig beispielsweise mal China kaufen will oder sonst was, dann wird man gefragt, wo genau willst du diesen ETF kaufen? Und dann kann ich auswählen zwischen Deutsche Börse, Xetra, zwischen der Stuttgarter Börse, die sind auch relativ handelsfreudig, oder auch, Tradegate.
Auch relativ privatanlegerfreudig.
Auch relativ privatanlegerfreudig. Ja, die haben nochmal sogar extra Market Makers, um die besten Kurse immer zu haben. Also Stuttgart ist tendenziell auch gut, oder Tradegate. Das sind eigentlich die drei, die man nehmen kann. Welche jetzt für jeden ETF der beste ist, können wir hier nicht sagen, weil es ist einfach wirklich wahnsinnig schwer.
Aber in der Regel gibt es auch wirklich nur, sind das sehr kleine Unterschiede, muss man auch so sagen. Das sind dann im kleinen Cent-Bereich. Also das sind keine fetten Unterschiede. Im Prinzip kann man da auch alles nehmen, was dann in der Regel angeboten wird von Direktbroker.
Man muss nur aufpassen, dass man seine Order wirklich in einem Rutsch erfüllt bekommt und nicht in verschiedenen Tranchen, weil dann kann es nämlich teurer werden. Also auch das ist ein bisschen schwierig, aber kann man.
Deswegen braucht man Handelsamt Platz, wo viel Umsatz ist, so, aber das ist bei den genannten jetzt auf jeden Fall der Fall. Stuttgart, Xetra oder Tradegate. Und wenn man jetzt nicht so einen total exotischen ETF kauft.
So ist es. Müsst ihr das tappen.
Okay,
so,
unter 48 Minuten sagen wir einfach mal.
Ja, es hat wieder Spaß gemacht. Wir sind etwas außer Atem nach unserem Marathon.
Marathon. Und wir bleiben aber trotzdem, wie Sie auch in dieser Folge gemerkt haben, Bulle
und Bär.
Bleiben Sie uns treu, sagen Tschüss und Ciao, Defner
und Chapitz.